herzlich willkommen zum Podcast Freiraum für Führungskräfte mit Nicole Zetsch. Schön, dass du wieder dabei bist, so kurz vor Weihnachten. Ich habe ein schönes Gespräch geführt mit Hannah Tempelhagen. Hannah ist Mindfulness- und Mental Performance Coach sowie Gründerin und Geschäftsführerin von Mindful Spaces. Sie war selbst lange Beraterin, war selbst lange sehr auf Leistung fokussiert und konzentriert und hat dort die eine oder andere Herausforderung auch erlebt, ist selbst erfolgreiche Marathonläuferin, hat schon diverse Titel gewonnen und hat irgendwann gemerkt, nur über Leistung und nur über dieses sich weiter peitschen wird es nicht funktionieren und ist über diesen Weg zum Thema Achtsamkeit gekommen. Und das Thema Achtsamkeit verbindet sie nun seit Jahren mit dem Aspekt der Performance und hat hier einen spannenden Zweiklang entstehen lassen, Mindful Performance. Nämlich wie man ganzheitlich daran gehen kann, selbst in seiner Kraft zu bleiben und nimmt uns dabei jetzt hier in diesem Gespräch in einzelne Säulen dieses Konzepts mit rein. Es geht um Bewegung, es geht um Natur, um Stärken, um Achtsamkeit und um Selbstmitgefühl. Wie ich finde, ein wunderschönes Gespräch und so passend in dieser Zeit, wo wir vielleicht in ein paar Tagen etwas mehr zur Ruhe kommen können, wo vielleicht einerseits dann aber auch wieder viel ansteht mit der Family, mit dem Weihnachts-Tohubavu und du vielleicht zwischen den Jahren etwas Raum und Zeit hast, bei dir anzukommen, darüber nachzudenken, wie war das letzte Jahr, was nimmst du ins Neue mit und wie möchtest du dich aufstellen? Und da können diese Reflexionen, die wir hier gemeinsam in dem Gespräch angestellt haben, vielleicht gut dabei unterstützen. Herzlich willkommen, liebe Hannah, Hannah Tempelhagen. Ich freue mich ganz doll, dass es jetzt klappt.
Danke dir, liebe Nicole. Ich freue mich auch sehr. Wir haben jetzt schon mehrere Anläufe gehabt und jetzt klappt es endlich. Und freue mich, dass ich in deinem Podcast heute dabei sein darf und bin schon ganz gespannt, wohin uns diese Reise bringt.
Da bin ich auch sehr gespannt und ich bin mir sicher, es wird ein sehr interessantes Gespräch, weil ich bin dir ja schon ewig auf der Spur. Hab dir immer wieder geschrieben, wir brauchen jetzt mal einen Termin, weil mich begeistert hat, was ich verfolgt habe, wie du deinen Weg aufgebaut hast für die Themen, für die du stehst. Ich konnte so viel davon, glaube ich, zumindest nachvollziehen und freue mich einfach sehr, mit dir jetzt tiefer einzusteigen. Hannah, stell dich gerne erstmal selber vor, wer bist du und wofür schlägt dein Herz?
Ja, also ich bin Hannah Tempelhagen. Ich bin vom Herzen her Läuferin. Das ist so meine Passion und habe da auch inzwischen 5 deutsche Meistertitel.
Wow.
Da gehört eben, da kommen so auch so meine Stärken mit raus, so ne? Ausdauer, Mut, Sinn für Exzellenz und das Schöne. Aber eben auch Dankbarkeit. Ja, das ist so eins, wo du mich jetzt halt fragst und es kam gerade so wirklich aus dem Inneren heraus. Das ist so meine Passion und zum Teil verbinde ich das auch mit dem, was ich beruflich mache. Und da unterstütze ich, würde sagen, können es jetzt High Performer nennen, aber wir können einfach sagen, Menschen in herausfordernden, anspruchsvollen Aufgaben in schnelllebigen Umfeldern. Also da, wo einfach Schnelligkeit, Pace gefragt ist. Und das kann aber auch sowas sein wie im medizinischen Kontext, also Menschen, die wieder andere Menschen unterstützen. Und da begleite ich diese Menschen einfach eine Balance wiederherzustellen oder auch zu finden, Klarheit für sich selbst zu haben. Und ich nenne das gerne auch Mindful Performance, wirklich so in diesem Umfeld gut für sich zu sorgen, um langfristig gesund und leistungsfähig zu bleiben und damit halt auch ein erfülltes Leben leben zu können.
Diese Bandbreite oder fast erstmal gefühlt fast Gegensätze, es sind ja keine Gegensätze, sondern sie brauchen sich, du sprachst schon von Balance, war das, was mich schon von Anfang an so fasziniert hat, weil du einerseits für diese, du als Läuferin, als Marathonläuferin und halt auch wirklich immer hart in der Sache mit dir selber da auch bist, das war aus vielen deiner LinkedIn-Posts auch erkennbar und gleichzeitig dann das Thema Achtsamkeit für dich entdeckt hast und reingebracht hast und jetzt viele andere damit begleitest. In unterschiedlichsten Aspekten. Also wenn wir von Achtsamkeit sprechen, gibt es ja auch unterschiedliche Programme. Und wenn ich das richtig erfasst habe, hast du sämtliche Ausbildungen und bietest alles an, nämlich MBSR, MSC und auch MBSP. Was das im Einzelnen heißt, können wir später noch ein bisschen entdecken. Aber unter dem großen Dach der Achtsamkeit. Hannah, diese Sache kam ja nur, oder dieses Interesse für das Thema Achtsamkeit war wahrscheinlich nicht immer so vorhanden, oder? Wie war das bei dir?
Gute Frage. Ich weiß, dass ich da schon mal drauf geantwortet habe, im Sinne von, wo habe ich es zum ersten Mal gespürt? Das aber aus einer Retro erlernt, also aus einer Retro-Perspektive verstanden. Aha, das scheint Achtsamkeit zu sein. Das sind Momente aus meiner Kindheit, wo ich so das Gefühl hatte, also ich bin aufgewachsen zwischen Köln und Frankfurt, so einem kleinen Örtchen mit nicht mal 1000 Einwohnern, und ich glaube zu dem Zeitpunkt 400, 500 Einwohner. Da, wo ich gespielt habe, sind heute irgendwie zugepflasterte Straßen. Und so dieser Moment, in der Natur zu sein und so ein Gefühl für, okay, da ist was Größeres, Ganzes da. Also wirklich auch so den Moment zu haben, mich selber wahrzunehmen, das drumherum, die Natur mit über alle Sinne wahrzunehmen und so ein Gefühl von, da ist was Größeres, Ganzes. Das würde ich rückblickend so als den ersten Moment so auch bezeichnen. Und zu dem Zeitpunkt habe ich das habe ich da nicht irgendwie greifen können. Ja, und war so der Berührpunkt. Und die Frage war ja, das war ja nicht immer so. Also das, was ich heute mache, nee, ganz im Gegenteil. Für mich hat, das ist dann auch so der Aspekt des Thema Leistung. Ich bin in einem sehr leistungsbezogenen Umfeld aufgewachsen. Würde das heute auch, nein, nicht nur würde, sondern weiß das auch, dass ich, ja, die Währung für Leistung, für Liebe war halt Leistung. So bin ich eben halt aufgewachsen und immer auch das Streben danach, besser zu sein oder besser zu werden und auch immer so mit der Vorstellung, okay, ich mache mal Big Karriere, auch international. So hat sich das auch so durch meinen ganzen Lebensweg einfach auch begleitet. Ich habe nach dem Abi, ich versuche das jetzt zu kürzen, aber es ist schon auch, wenn man beschäftigt und ich bin, liegt es dann auch tatsächlich offen, über mich zu sprechen. Ja, war so der Gedanke, unbedingt Business School, deutsch-französisches Unternehmen, bin bilingual, bin mit Deutsch-Französisch aufgewachsen und dann auch eine Zeit lang später in Frankreich studiert. Aber das waren so meine Vorstellungen. Habe dann eben halt auch an einer der Business Schools oder mehreren Business Schools Aufnahmeprüfungen gemacht und habe da den Zuschlag bekommen und in Reutlingen am ESB und habe da angefangen und hatte dann sehr schnell, was heißt sehr schnell, aber ich bin dort zusammengebrochen und hatte vorher eben schon immer wieder halt Herausforderungen mit der Leistung, nach mehr zu streben und bin ich an einem Punkt, überlege ich gerade, bringe ich es mit rein. Und ich habe über längere Zeit in meiner Jugend eine Essstörung entwickelt. Da habe ich den erste Aufenthalte gehabt in der Klinik mit Psychotherapie, vorher schon eine Begleitung. Und trotzdem habe ich diesen Gedanken von, ich will diese Karriere da machen und dafür brauche ich das, mich verloren. Und bin dann in Reutlingen erstmal so, wow, cool. Ich habe die Zusage bekommen von einer von wenigen. Und bin dann halt dahin und bin es wieder in diesen Leistungszirkel reingekommen und habe dann erlebt, ich breche zusammen oder ich bin in der an der Uni zusammengebrochen und habe das dann selbst da an dem Zeitpunkt nicht loslassen wollen und gesagt, okay, ich gehe nochmal in eine Klinik, aber den Platz halten wir noch sicher, den halten wir noch sicher. Ich habe das nicht weitergemacht, ich habe mich entschieden, ich habe BWL studiert, das hat länger gedauert. Auch wieder durch mehrere Erfahrungen heraus und habe dann ja meinen ersten Job, meine Diplomarbeit damals in Hamburg geschrieben und bin darüber in meinen ersten Job gekommen, in einem Startup, habe im deutsch-französischen Startup gearbeitet, musste dann so lange sofort erfahren, nach 6 Monaten, okay, Deutschland macht dicht. Mein Job war weg, ne, 6 Monate, und bin dann konnte nahtlos in eine Unternehmensberatung wechseln aus dem gleichen Haus. Bin da so in den Bereich digitale Transformation gerutscht, habe bei einigen Handelsunternehmen dort mich um Shopsysteme, E-Commerce-Shopsysteme gekümmert, sei es Optimierung, und da versuche ich es abzukürzen, weil die Frage war ja, wie bin ich zur Achtsamkeit gekommen, beziehungsweise, ich habe den Faden nicht verloren.
Nein, nein, führe sozusagen den Spannungsbogen, der sich auch dadurch aufbaut, weil das ist ja aus eigener Erfahrung gereift, offensichtlich.
Hm. Ja, genau. Ich habe dann eben halt auch dort einige Projekte mit begleitet, ne, über sehr kurzen Zeitraum. Ein komplett stationäres Handelsunternehmen mit mehreren Marken, die zu digitalisieren. Und in diesem Umfeld ist halt schon so von, du bist jetzt Wochenende eigentlich nur noch da, um im Bett zu liegen, um dich zu erholen, um irgendwie Montag oder Sonntagabend wieder zum Kunden zu fahren. Und das macht man dann noch mit Ende 20, Anfang 30. Und ich habe es auch eine längere Zeit noch gemacht, bis es dann an bestimmten Punkten, ich nochmal einen Job verloren, ich springe ein bisschen in die Zukunft, nochmal einen Job verloren habe, und das aus einer bestimmten Haltung heraus. Und das hat mir ein Muster, was aufgetaucht ist, wo ich dann gemerkt habe, oh, es sind nicht die anderen, es sind nicht nur. Also es ist ein Teil, das System.
Ja.
Und ein großer Teil bin ich. Und ich habe dann mit einem Coach zusammengearbeitet und bin dann zum ersten Mal, der mir auch thematisch so, schau dir doch mal Thema Kundalini-Meditation an, in dem Zeitpunkt in Berlin. Und dann bin ich so mehr und mehr über den Körper, also durch körperorientierte Meditationsverfahren, ich will das hier einfach so abkürzen, über die Aktivierung aus dem Körper heraus in eine stille Phase gekommen und habe gelernt, mehr und mehr den Körper, mich selber zu spüren, meine eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und da in Phasen des, okay, entspannter, ruhiger zu werden. Und das war eigentlich so der Zugang zu, oh wow, was passiert hier eigentlich mit mir, und auch wie spannend, das dürfte doch auch anderen helfen. Nur war das, was ich so gemacht habe, dachte ich jetzt so, okay, im Online-Marketing-Beratungsumfeld, also ich habe da die ersten Experimente mit Meditationspraxis gemacht auf so einer Suchmaschinenoptimierungskonferenz und großen Marketing-Konferenzen, und da waren dann irgendwie mich alle angeschaut und machen, was machst du da? Bei 3 Personen. Und dann habe ich für mich entschieden, so gedacht, so, hey, ich brauche einen wissenschaftlichen Background. Ich brauche etwas, um die Tür zu öffnen für Menschen, die denken so, ey, was ist denn das spooky? Und wir reden hier von 2013, 2012, 2013. Ne? Also einfach nur mal so zurückschauend. Und ich habe dann selbst das waren die ersten Züge, und habe dann selbst einen sogenannten MBSR-Kurs gemacht, also Mindfulness-Based Stress Reduction. Und als ich den gemacht habe, das war 2016, ich springe wieder so ein bisschen, gedacht, ja, das könnte das der Weg sein, weil ich einfach über das Know-how, was passiert da neurowissenschaftlich, einmal bei mir selbst erlebt habe, was passiert durch so einen Kurs, wie ich mich selber nochmal anders wahrgenommen habe und ich einen anderen Zugang bekommen habe, um das anderen Menschen zu erklären.
Wollen wir da ganz kurz reingehen, weil nicht alle Zuhörer oder Zuhörerinnen vielleicht mit MBSR vertraut sind. Es kam zwar immer schon mal hier hoch, weil ich auch ein großer Fan bin und auch über Jahre viele Kurse davon immer wieder auch besucht habe, hier bei dem Günter Rudersch in Berlin, der Leiter des Verbandes. Da habe ich es zum ersten Mal auch kennengelernt. Magst du da mal kurz reinholen? Wofür steht MBSR? Du hast gerade schon Mind-Based Stress Reduction, John Kabat-Zinn. Was macht man da in den 8 Wochen?
Genau, das ist ein 8-Wochen-Kurs oder ein Training, und es heißt so schön auf Deutsch zu Stressreduktion. Ich würde es als ein Transformationstraining bezeichnen, um sich selbst, seine eigenen Verhaltensweisen kennenzulernen, zu lernen, wie agiere ich eigentlich in bestimmten Situationen, weil ich lerne, rauszuzoomen, den Raum zwischen Reiz und Reaktion wahrzunehmen. Und das ist ja, ein Training, was auf Achtsamkeit basiert. Und ich würde jetzt einmal mal so definieren als die Fähigkeit, dich selbst, ja, als die, das ist Achtsamkeit, das ist ein Riesenwort. Nenne es immer gerne, oder ich bezeichne es gerne, sich selbst, ja, besser wahrzunehmen, gute Entscheidungen treffen zu können. Andere bezeichnen als einen Lebensweg oder eine Haltung. Und ja, was macht man konkret so in einem Training? Also sind 2,5 Stunden bis 3 Stunden pro Session. Und es geht wirklich darum, ich habe das eigentlich schon gesagt, ich wiederhole mich gerade, aber so einen Zugang zu sich selber auch zu finden. Und über diesen Zugang und das Verstehen der eigenen Verhaltensmuster auch zu lernen, sich selber zu regulieren, sei es eben auf der körperlichen Ebene oder der Emotionsebene. Und da dient Achtsamkeit als eine Basis. Und da sind eben verschiedene Übungen, die man committet sich wirklich über 8 Wochen täglich zu üben. Und als ich die Ausbildung auch gemacht habe, den Kurs gemacht habe, und das sind ein DSR-Kurs, hat Jon Kabat-Zinn Ende der 70er Jahre entwickelt, mit 45 Minuten täglicher Meditationspraxis, um ein Geist, also letztendlich ein Geist, wir können auch sagen Mentaltraining zu ermöglichen, weil es eben halt auch mit der Dauer der Zeit, wo ich etwas übe, Veränderungen im Gehirn möglich werden. Bekomme immer so auch das Thema, ja, mit einem Entspannungs... Entschuldigung, ja.
Genau, was ja sogar wissenschaftlich immer wieder nachgewiesen ist. Ne? Jon Kabat-Zinn ist sogar, ich glaube, Arzt gewesen, oder wie war das?
Nein, er ist Biologe.
Und das finde ich aber immer wieder spannend, weil wenn man von Transformation spricht, so schön, wie du es jetzt auch beschreibst, kriegen ja manchmal so manche Leute ja so ein bisschen, ach du meine Güte, und geht das in so eine ESO-Ecke eben gerade nicht, ne, sondern es ist ganz wissenschaftlich fundiert und man wird wirklich durch diese kleinen Übungen dran geführt. Das finde ich ganz im ersten Schritt niedrigschwellig, was daran vielleicht herausfordernder oder sicherlich herausfordernder ist, ist diese Intensität des Übens, wie du es gerade beschrieben hast, also die Hausaufgaben, zu denen man sich erstmal so ein bisschen verpflichtet, wenn man sie hoffentlich auch dann macht. Genau.
Ja, ich nenne es gar nicht mehr inzwischen, weil es immer so, ich nenne es als Aufgabe, Übungsangebot. Und trotzdem ist eben das, was man an den Studien halt sieht, basiert auf einer Regelmäßigkeit. Und ja, ich kenne eben halt auch die anderen Programme, ne? Also MB für Mindfulness-Based-Programme. Das ist schon, das ist das erste MBSR. Und es ist auch, die anderen Programme kennt und auch das, was Achtsamkeitspraxis angeht, schon das intensivste. Begleitet in einem sicheren Rahmen. Und es ist auch nicht für jeden sinnvoll zu jeder Zeit. Also jemand, der empfohlen bekommt, ne, ach, mach doch mal so einen Achtsamkeitskurs oder mach doch mal einen MBSR-Kurs. Deswegen finden auch immer Vorgespräche statt, um einfach auch zu schauen, passt die Situation, die Lebenssituation der Person zu dem Kurssetting, weil das ist ein Gruppenprogramm, oder ist es halt eben auch, ne, im Sinne von Abgrenzung, wie ist da die psychische Belastbarkeit, weil wenn ich mich nach innen schaue oder beginne, nach innen zu schauen, dann kann es eben halt, und das ist erfahrungsgemäß so, dann findet Öffnung statt und es kommen Dinge hoch, es können Dinge an die Oberfläche kommen, was man auf der einen Seite bei Transformation eigentlich auch so hofft, aber dafür braucht es auch eine gewisse Stabilität. Deswegen ist es nicht immer sinnvoll. Das war dann so, mein Weg, dass ich erstmal selber für mich einen Kurs gemacht habe und dann halt auch die Ausbildung, und das waren, ja, die dauern, wenn man je nachdem, so 1,5 bis 2 Jahre, und die sind wirklich auch sehr intensiv, weil aus der eigenen Erfahrung heraus MBSR oder auch alle können jetzt auch über MSC, also über die anderen Programme sprechen, die sind erfahrungsbasiert. Das heißt, es ist weniger Monolog oder überhaupt kein Monolog von mir oder der Trainer oder der Trainer, sondern es ist aus der Erfahrung, ne? Ein Beispiel, was heißt das, wenn man jetzt die Zuhörer das mitnimmt, heißt, Ich stelle zum Beispiel eine Frage, was hast du gerade in diesem Moment, unmittelbar gerade in der Meditation, oder du kannst auch Übungen erfahren. Ah ja, da waren viele Gedanken. Aha, was war dann nachzufragen? Aha, was war denn der Inhalt dieser Gedanken? Oder konnte mir einfach nicht dabei bleiben? Oder das zu erforschen und darüber eben halt auch zu erkennen oder die Möglichkeit, einen Transfer, wo begegnet dir das vielleicht im Alltag? Kommt dir das bekannt vor? Weil wir in der Meditation ähnliche Reaktionsmuster haben. Da ist ein Widerstand, da zwickt es, da tut's weh. Und wie gehe ich damit um? Ich möchte da dranbleiben, ne? Also, und das ist dranbleiben, etwas, was ich vielleicht aus dem Alltag her kenne.
Hanna, du hattest vorhin so toll ja reingebracht in Begriff. Wir hatten es im kurzen Vorgespräch schon so ein bisschen ausgelotet. Mindful Performance ist etwas, was du dir jetzt sozusagen für die Zukunft noch mehr auf die Fahne schreibst, was du so meine Wahrnehmung vorher schon gelebt und erlebt hast und wo du jetzt tiefer eingestiegen bist durch deine Masterarbeit in der positiven Psychologie, kannst du gleich mehr zu sagen. Und da würde ich gerne mal mehr reingucken mit dir, weil das wirklich ein spannendes Thema ist. Mindful Performance, was verstehst du darunter?
Mindful Performance ist wirklich eine, kann nur langfristig oder nachhaltig auch Leistung bringen, wenn ich gut für mich sorge. Meiner Erfahrung nach, auch aus der eigenen Erfahrung heraus, sei es jetzt aus dem Consulting herkommend oder aus den Situationen, wo ich im Job gearbeitet habe, ob ich jetzt, wenn ich für mich selber nicht sorge, dann ist mein eigener Akku leer. Ich kann nicht geben. Und das ist so das Thema, wenn ich als Führungskraft oder wir können auch über Leaderinnen sprechen, ja, also es ist letztendlich ist jede Person selbst ihre eigene Leaderin. Und wenn ich für mich selber nicht sorge, und jetzt können wir gleich drüber sprechen, was heißt denn für mich selbst zu sorgen, dann habe ich die Kapazität nicht, die Menschen zu unterstützen, die mir am Herzen liegen. Und gerade Menschen, die in Situationen oder in Umfeldern sind, wo sie andere eigentlich unterstützen sollen, Fragezeichen, tun. Und da können wir jetzt auch die aktuelle Situation, gesellschaftliche, wirtschaftspolitische Situation von extremer Unsicherheit nehmen. Wenn ich für mich selber eben halt von innen heraus, von innen heraus nicht für mich sorge, kann ich das schwierig anderen vermitteln oder anderen weitergeben. Das heißt, Mindful Performance ist für mich selbst so gut zu sorgen, dass ich langfristig gesund bleibe, um auch mit Freude, mit Engagement, mit Leidenschaft das mich zu engagieren, was in welchem Umfeld auch immer ich mache. Und ja.
Und mit diesem Aspekt der Performance hast du ja selbst, wie du auch hergeleitet hast, viele Jahre lang wahrscheinlich auch immer noch gute oder viel Erfahrung sammeln dürfen, ne? Zutiefst Erfahrung sammeln dürfen, das weiß ich ja auch, wissen wir ja auch aus dem Stärkenforschung, dass das nun mal bestimmte Muster sind, die uns auch erhalten bleiben, die einerseits zu Erfolgen führen und aber in der Schattenseite uns auch ganz schön überfordern können und diesen Leistungsanspruch. Mindful Performance, was hängt da noch drunter? Du hast dir die Mühe gemacht oder hast dir das so erschlossen, dass du es in verschiedene Aspekte untergliederst?
Ja, also oben drüber ist, mich selbst so gut führen zu können. Wir könnten über Self-Leadership sprechen an der Stelle. Ja, also mich selbst so gut zu führen, um nachhaltig, gesund und leistungsfähig zu bleiben. Und da gibt es eben verschiedene Facetten, die da drunter fallen oder die ich mit Mindful Performance verbinde. Und das ist das eine eben die Bewegung. Wir können es körperliche Aktivität nennen, breche da nicht. Also diejenigen, die jetzt zuhören und mich vielleicht auch kennen und wissen, dass ich habe zwar am Anfang ja auch gesagt, mehrfache deutsche Meisterin bin und die sehr ambitioniert laufe, damit ist nicht gemeint, du musst jetzt einen Marathon laufen. Sondern es geht darum, zum Beispiel, wie baue ich Bewegung in meinen Alltag ein? Und wie kann ich es schaffen, durch zum Beispiel Routinenaufbau oder Habit-Stacking gesunde Routinen zu entwickeln oder an andere Routinen, die ich sowieso habe, zu koppeln? Und eine Möglichkeit ist, den Aspekt der Bewegung zu integrieren. Der andere Aspekt ich mit Mindful Performance verbinde, ist die Natur. Natur ist ein riesengroßer Begriff. Ich durfte in meiner Masterarbeit sehr viel darüber nachlesen und schauen, welchen Begriff wähle ich denn da auch? Was verstehe ich, wenn ich über Natur spreche? Was heißt das jetzt eigentlich? Ich verstehe da den Naturerfahrung. Das heißt, Erfahrungen, die ich in der Natur mache und auch über diese Erfahrung auch zu reflektieren. Das ist so ein Zwischenpunkt. Das ist noch nicht so ganz der Begriff Naturverbundenheit. Für diejenigen, die sich vielleicht schon mal ein bisschen damit beschäftigt haben, das wäre ein erweiterter Begriff. Also hier geht's, geh in Kontakt mit Natur. Ich nutze die heilende Kraft der Natur. Wir wissen mittlerweile, wenn wir im Wald sind, uns nur kurze Zeit im Wald aufhalten, haben wir hier Auswirkungen aufs Nervensystem über unterschiedliche Ebenen. Es gibt verschiedene Modelle, die möchte ich jetzt an der Stelle nicht nennen. Das wird zu weit gehen. Das können wir gerne, da wird es um ein paar Beiträge zu geben. Aber wir wissen über das Waldbaden, da denken, was, ich soll aber Bäume überarbeiten. Es reicht der Kontakt in der Natur, im Wald. Und wenn ich den Wald nicht habe, wo habe ich Umfelder unmittelbar? Und wenn ich die unmittelbar in der Stadt vielleicht so nicht habe, aber wie kann ich sie schaffen? Green Spaces auch im Arbeitskontext. Ich kann durch Raumgestaltung auch im Arbeitskontext. Ich kann durch visuelle Hintergründe, Meetings zum Beispiel, starten mit, bringe ein Naturbild mit rein und lass erstmal das Team mit einem Naturbild in Verbindung kommen, weil wir eben auch, ich müsste jetzt die Studie wieder raussuchen, auch da mittlerweile erste Forschungsergebnisse haben, dass es einen Unterschied macht in Bezug auf Emotionsregulation beispielsweise.
Spannend, also das war mir auch neu, das ist ja interessant, also dass es nicht nur dieses wirklich aktiv, wenn es auch nur kurze Zeit ist, in der Natur sich zu bewegen, aufzuhalten, sondern tatsächlich der visuelle Reiz schon etwas, eine Veränderung schaffen kann. Spannend, ja, danke dir.
Dann der Aspekt der Charakterstärken oder der Stärken.
Ja.
Der ist dir ja, ist ja auch dein, wie soll ich sagen, dein
der Punkt auch.
Deine ja. Stärke, das ist ja so, ne? Auch, wie kann ich eben mal über das Wissen, erstens, ich nutze dann das VIA-Charakterstärkenmodell, aber letztendlich können wir auch sagen, ich habe Stärken in mir und die nutze ich entweder bewusst oder unbewusst. Wie kann ich sie bewusster anwenden oder mir erstmal überhaupt bewusst werden, dass ich sie habe? Wir wissen, wenn ich Stärken anwende, dann hat es Auswirkungen auf mein Wohlbefinden, insbesondere die sogenannten Signaturstärken. Und wenn ich sie im Arbeitskontext leben kann, dann wissen wir auch, dass Menschen, die sie im Arbeitskontext nutzen können, einfach engagierter sind, sich wohler fühlen, einfach auch mehr dabei sind. So, das heißt, diese dritte Komponente sind die Charakterstärken, die aber auch im Zusammenspiel, im Miteinander einen großen Wert oder einen großen Beitrag leisten. Heißt im Sinne von, wie kann ich einerseits meine eigenen besser wahrnehmen, explizit nutzen, wie kann ich sie bei anderen erkennen, wertschätzen und anwenden und auch wertschätzen. Und
sehr, sehr schön. Ich würde ganz kurz zu dem Begriff Charakterstärken, weil tatsächlich der Begriff der Stärken taucht hier häufig auf in meinem Podcast. Charakterstärken glaube ich gar nicht so häufig. Deswegen da vielleicht noch kurz der kleine Ausflug, weil von mir immer viel von Gallup und Clifton Strengths irgendwie die Rede ist. Charakterstärken ist der ja wohl zutiefst erforschteste Analyse in der positiven Psychologie. Christopher Peterson, Martin Seligman, die 24 Charakterstärken. Und man kann, der Tipp, mache ich gerne auch hier nochmal in die Shownotes, über glücksforscher.de, über die Website zum Beispiel, sich seine Auswertung kostenfrei tatsächlich bekommen. Genau.
Ja, und letztendlich sind es das, was das Beste eines Menschen ausmacht. Ne? Wir reden hier über Charaktereigenschaften. So, und was gehört alles zu? Was verstehe ich alles unter Mindful Performance? Der nächste Aspekt ist, Achtsamkeit hätte man jetzt auch davor nehmen können, weil erstmal mir selber bewusst werden. Ne? Also Achtsamkeit, da haben wir von vorher sehr viel drüber gesprochen. Und der letzte, in Anführungszeichen, in dem, was ich aktuell darunter verstehe, in der Klammer, ist das Selbstmitgefühl. Heißt, mir selbst so gut oder für mich selbst so gut zu sorgen, wenn es mir nicht gut geht, wie es mit einer guten Freundin, einem guten Freund machen würde. Einfach gesagt, also die Fähigkeit, mir selber freundlich zu begegnen, wenn es mir nicht gut geht.
Was ja, wie wir beide aus eigener Erfahrung wissen, ganz elementarer Bestandteil noch ist, ne, neben den anderen Aspekten.
Und du hattest ja auch so mein Weg so angesprochen und letztendlich, wobei letztendlich klammern wir mal wieder aus, verbinde ich in dem, was ich unter Mindful Performance dekliniere oder verstehe, die verschiedenen Facetten, in denen ich einzelne Ausbildungen auch gemacht habe und passe das zu einer Klammer zusammen und sage, hey, meiner Erforschung oder meiner Recherche nach gibt es halt die einzelnen Programme, die immer ein Thema fokussieren oder zwei, oder weniger den körperlichen Aspekt mit integrieren. Natur gibt es mittlerweile jetzt auch wieder einige Programme, weil mehr und mehr Menschen verstehen, hey, wir dürfen uns mehr mit der Natur, wir sind ein Teil der Natur, auseinandersetzen, beziehungsweise auch von profitieren, wenn wir wieder zu dem gehen, wo wir eigentlich herkommen, nämlich wir sind Menschen, die in früher ohne Häuser gelebt haben. Und da die unterschiedlichen Zugänge zu ermöglichen, auch relativ niederschwellig.
Ich finde dieses Konzept, was du dir da für deine Masterarbeit ja auch ausgedacht und jetzt dann noch mehr in die Welt bringen kannst, finde ich so dermaßen schlüssig und in deiner Person und mit deinen Erfahrungen verbunden ja nochmal umso mehr, ne? Also dieses Bewegung, was du selber für dich als elementar empfindest, vielleicht manchmal dann auch sehr, sehr viel davon getan hast oder sehr intensiv auch vielleicht als Leistungsaspekt auch mit reingebracht hast, dann die Natur, die Stärken, da auch die Regulation, ne? Also das spielt ja auch immer eine Rolle, diese goldene Mitte zu finden. Das verbindet sich schön mit der Achtsamkeit, wie du sagtest, in den Programmen, da in diesem Mind-Based Strength Practice, Practitioner, wie auch immer, MBSP. Und ja, und dann noch das Selbstmitgefühl, also sich selber liebevoll in einer sich selbst positiv zugewandten Art damit zu nehmen und zu begleiten. Ich stelle mir das immer so ein bisschen vor, als würde ich mir selbst die Hand geben und an meiner Seite sein, was ich genau sich selbst, man sieht es gerade nicht, aber ich sehe dich, sich umarmen praktisch und irgendwo sich selber die Wärme und liebevolle Zuwendung zu spenden, was für viele total fremd ist, was für mich auch früher eher fremd war. Ich habe mich auch eher angetrieben, wie du, auch im Leistungskontext groß geworden. Und das ist ein Umdenken dann. Ja.
Es ist auch nicht abgeschlossen. Also.
Nein, es bleibt eine Lebensaufgabe wahrscheinlich auch, ne? Aber man spürt es dann schneller, man ist sich schneller dessen bewusst. Du bist ja jetzt schon seit vielen Jahren, Hanna, mit den Themen auch in Unternehmen unterwegs. Also so diese Art der Darstellung ist, habe ich verstanden, neuer, also gewachsen sozusagen für dich, das jetzt so nachhaltig, ganzheitlich darzustellen. Aber du bist ja vor allen Dingen in vielen der Achtsamkeitsaspekte schon sehr intensiv mit Teams unterwegs, mit Führungspersönlichkeiten. Was ist deine Erfahrung, wie du die erreichen kannst? Weil ich erlebe ganz häufig auch, dass allein schon das Thema Stärken manchmal den Stempel des ISO bekommt. Wie, jetzt machen wir da mit sowas rum? Ja, genau, hoch.
Oh.
Ja, wie erlebst du das? Wie wird da mit dem Thema oder mit den Themen, mit denen du reingehst, umgegangen?
Ja, gute Frage. Der Einstieg erfolgt überwiegend oder ist in der Vergangenheit überwiegend über die Wissenschaft und die Darstellung, was passiert im Gehirn, entstanden oder entwickelt. Das heißt, um überhaupt Gehör zu finden, also das Erste, überhaupt zu erklären, worüber sprechen wir, im Sinne von, wir können jetzt den Säbelzahntiger rausnehmen, das ein gewachsenes, gewachsene Verhaltensmuster, die wir mit dann letztendlich vererbt bekommen haben, wie reagieren wir mit mit Praxisbeispielen, was passiert auf dem Alltag, auch Menschen zu fragen, hey, ne, also zu sagen, boah, ich bin überhaupt nicht mehr fokussiert, ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht und eben auch zu sagen, ja, es ist ein Trainingsaspekt und das Wort Achtsamkeit gar nicht in den Mund zu nehmen.
Ah, okay. Weil das halt doch häufig woanders wegsortiert wird, so praktisch, ja. Und den konkreten Nutzen dann dieser Auseinandersetzung, wie benennst du den? Also du steigst eher über die wissenschaftlichen Aspekte ein und inwieweit kannst du da mit konkreten Nutzen vielleicht auch locken?
Ja, das Thema Aufmerksamkeits- und Emotionsregulation,
ja.
Das sind ja auch die beiden plus, okay, die Körperwahrnehmung, was am stärksten untersucht ist oder wo wir wirklich klar auf einen Haken hinter machen können, ja, das hat Auswirkungen auf diese drei. Also das heißt, Übung, mich auf den Atem oder nur mal wahrzunehmen, ich muss gar nicht den Atem nehmen, die Füße mit dem Boden in Kontakt oder die Aufmerksamkeit auf die Hände zu lenken und dies eben zu üben, das hat Auswirkungen auf, wie lange kann ich dabei bleiben und das hat Auswirkungen halt eben darauf, wenn ich es regelmäßig mache, wie agiere ich in bestimmten Situationen eben nicht impulsgetrieben und ich haue meine E-Mail raus oder ich schreibe eine WhatsApp aus einem Impuls heraus.
Ja.
Und ich versuche das zu erklären, weil das war ja die Frage. Das Abwandern, dass meine Aufmerksamkeit nicht da ist und es immer mehr zu bemerken, was ich übe, hilft mir, wieder zurückzukommen. Also in dem Moment, wo ich merke, ich bin gar nicht mehr beim Atem, ich bin gerade nicht mehr bei den Füßen, sondern okay, was muss ich heute Abend noch einkaufen? Ach ja, die Kinder fangen abholen und das nächste Meeting vorzubereiten. Jetzt komme ich wieder zurück. Das stärkt also den mentalen Muskel. Und das führt dazu, wenn ich es regelmäßig mache oder kann dazu führen, dass ich schneller wahrnehme, dass ich nicht mehr bei der Sache bin und schneller wieder zurückkehren kann. Das führt dazu, ich lerne mich stärker zu fokussieren, bei der Sache zu bleiben. Und wir wissen, mit Zunahme der Smartphones, also dass einfach die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen einfach noch mehr zurückgegangen ist. Die Studie, die ich habe, ist, glaube ich, von 2010 mit weniger als 8 Sekunden. Das war ja die Frage, wie gehe ich rein? Ne?
Über die Nutzung, genau. Ja, also dass tatsächlich die Aufmerksamkeit auch wieder etwas fokussierter wird, man nicht dauernd nur zerrissen und reagiert oder impulsgesteuert agiert. Ja.
So, und dann können wir natürlich auch das Thema aktuell, dass über das Thema Resilienz sprechen.
Ja.
Wenn die Buzzwords wirklich zu sagen, ne?
Ja.
Alle sprechen drüber, ja, wir müssen resilienter werden. Was heißt das eigentlich? Wenn man es so will, Resilienz ist ja eigentlich, können wir auch aus einem physikalischen Ursprung nehmen, wenn wir einen Schwamm nehmen, der Schwamm wird zusammengedrückt und die Fähigkeit, dass er sich wieder zurück in die ursprüngliche Form begibt. Also übertragen wir das mal auf den menschlichen auf den Menschen, dann ist es die Fähigkeit, mich wieder zu erholen aus einer Situation, aus einer anspruchsvollen Situation schneller zu erholen. Und heißt ja so oft bounce back, also zurückkommen. Und ich sag ganz gerne bounce forward, also nicht nur zurückkommen, sondern aus der Erfahrung der Situation auch noch zu lernen und das Erlernte mitzunehmen. Ich hoffe, dass das jetzt irgendwie klar geworden für die Zuhörenden.
Ja,
und Achtsamkeit oder auch Selbstmitgefühl sind, nennen wir es mal Tools, weil das tolle Wort ist, was alle irgendwie nutzen. Ja, Hannah, hast du nicht irgendwelche Tools? Das kennst du vielleicht auch, aber ich gehe davon aus, dass du es kennst. Möglichkeiten, diese Fähigkeit zu trainieren.
Hanna, wenn Menschen jetzt, was ich denke, davon angeregt sind, inspiriert sind und sagen, Mensch, mit Hanna würde ich doch gerne zusammenarbeiten. Was bietest du konkret an? Also wo kann man mit dir insoweit in Kontakt kommen und von deinem Wissen und deiner Erfahrung profitieren?
Also ich bin ja auch Geschäftsführerin von The Mindful Spaces. Das ist das Unternehmen, was ich 2017 gegründet habe, Das ist eine Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu kommen, sicherlich auch über LinkedIn. Was ich anbiete, sind 1:1 Begleitungen, also man könnte es auch Coaching nennen, und dann eben verschiedene Gruppentrainings. Wir haben über einige gesprochen, MBSP, achtsamkeitsbasierte Stärkenpraxis, relativ neu im deutschsprachigen Raum.
Sehr zu empfehlen, ich habe einen Kurs schon mitgemacht. Nicht bei dir, aber bei der DGPP, also bei der Deutschen Gesellschaft für Positive Psychologie. Für mich war es auch nochmal ganz, ganz großartig, diese beiden Themen zu verbinden, Stärken und also der Umgang mit den eigenen Stärken und die Achtsamkeit nach MBSR. Ja, toll. Das heißt, da bietest du auch regelmäßig Kurse an, Hanna?
Ja, Ende Januar startet auch wieder ein 8-Wochen-Kurs online. Den mache ich zusammen mit einem Kollegen.
Cool.
Mhm. Wir finden es mal ganz cool, auch männliche, weibliche Chemie zusammenzubringen. Einfach auch, das machen wir sehr gerne. Verschiedene, dann natürlich auch, dazu findet man weniger. Wir bauen da aktuell auch die Webseite um. Mal gucken, wann das, man wird es dann wiederum finden, natürlich auch im Unternehmenskontakt, Kontext. Das sind eben Teamworkshops, also Customer, also eigentlich customized, kann man so sagen, meistens.
Yeah, yeah.
Aber immer so Angebot an Anfragen, die dann kommen können. Ne? Auch mal mentale Gesundheitstage, aber überwiegend auch so thematisch, okay, jetzt auch, wenn wir Mindful Performance auch gesprochen haben,
yeah,
steht aktuell noch nicht viel darüber, aber das ist ganz klar auch ein Teamtraining.
Ja, toll.
Teamtraining. Und ja.
Und MBSR, bietest du da auch nach wie vor Kurse an? Auch findet man auch bei dir auf der Seite dann?
Aktuell habe ich keinen ausgeschrieben, sage ich ganz offen. Das wird sich der Q2 26 auch wieder, aber ich biete das nach wie vor an.
Schön.
Auch eine Vertiefungs-, also vor allen Dingen Vertiefungsgruppen. Das heißt, für Menschen, die schon mal einen MBSR-Kurs gemacht haben und dann sagen, ich könnte ja noch mal, aber irgendwie so jede Woche ist mir vielleicht zu viel, aber so regelmäßig gibt es eine Jahresgruppe. Genau, eine Jahresgruppe.
Machst du das online oder in Präsenz, Hanna? Online.
Online, und eine Präsenzthematik in Hamburg ist nochmal in Planung, weil es immer auch den Wunsch gab zur Präsenz. Aber wer da jetzt zuhört und sagt, hey, ich habe da Interesse, bitte mich einfach anschreiben, am besten per E-Mail.
Aber toll mit der Jahresgruppe. Ich habe das auch jahrelang wieder immer mal gemacht. Man muss ja nicht jeden Monat dabei sein. Man guckt dann, wie häufig man es schafft. Aber man hat dadurch automatisch den kleinen Reminder drin und bleibt im Thema. Also das finde ich einfach wahnsinnig wertvoll. Ja. Hanna, vielen, vielen Dank. Ich guck jetzt auf die Zeit, aber wir hätten noch ewig sprechen können, weil das so ein spannendes Thema ist, was bei mir auch ganz viel anzündet. Und ich würde gerne zum Abschluss noch meine drei Fragen stellen, die jeder Gast bei mir beantwortet. Der erste ist, hier heißt es ja Freiraum für Führungskräfte. Wie schaffst du dir Freiraum, mehr Freiraum in deinem Alltag?
Klare Entscheidung für mich selbst zu sorgen, Schuhe anziehen, rausgehen.
Rausgehen. Bewegung in Natur. Ja, wie schön. Sehr gut. Und Achtsamkeit kommt da bestimmt auch mit rein. Und Selbstmitgefühl wahrscheinlich auch. Ja, wie schön. Sehr gut. Und welche deiner Stärken ist deine Lieblingsstärke?
Sinn für Exzellenz und das Schöne.
Ah, sind wir uns auch ähnlich. Ja, wie schön. Und wofür bist du heute dankbar?
Ich bin heute dankbar für unser wunderbares Gespräch, gerade über diese Verbindung, da bin ich sehr, sehr dankbar. Punkt.
Schön. Das kann ich nur erwidern. Ich freue mich ganz doll, Hanna, dass es endlich geklappt hat, dass wir diese Themen hier reinbringen konnten, die auch ein bisschen mehr die Bühne, das war mir ja auch ein Anliegen für die schönen, schönen Themen, für die du stehst und die du so sehr authentisch, finde ich, einfach weiterentwickelt hast anhand deines eigenen Erlebens. Vielen, vielen Dank auch für deine Offenheit.
Danke dir, liebe Nicole, und danke auch allen, die zugehört haben.
Ich hoffe, du konntest wieder einiges mitnehmen aus diesem Gespräch und nun bleibt mir nur noch, dir wunderschöne Weihnachten zu wünschen. Danke, dass du in diesem Jahr dabei warst bei diesem Podcast auf meiner Reise und ich freue mich auf ganz viele neue Folgen mit dir zusammen im nächsten Jahr. Hab schöne Tage auch zwischen den Jahren.